Hey, ich weiß nicht, wie du die Pfingststelle aus der Bibel bisher immer gelesen hast, wenn du die gelesen hast aus Apostelgeschichte. Aber es gibt Momente, da laufen manchmal so zwei Geschichten gleichzeitig. So eine, die man so sieht, die so offensichtlich ist, die man vielleicht sehen, fühlen, schmecken kann. Und manchmal auch eine zweite, die da unter der Oberfläche passiert, ohne dass man davon irgendetwas ahnt oder dass man es mitbekommt. Einfach ein Beispiel, ja, du bist in einer Gruppe und du erzählst was Ermutigendes und das ist so das Offensichtliche, alle hören es, aber da ist vielleicht eine Person, die berührt das so stark und das siehst du gar nicht, aber das ist so gleichzeitig passiert das, okay, so gleichzeitig ist da noch eine Ebene, die nicht offensichtlich ist und die vielleicht irgendwann später mal rauskommt, weil die Person das erzählt, aufgrund dessen, dass du irgendwie was Ermutigendes erzählt hast. Und Pfingsten ist so ähnlich. So was wir an Pfingsten ja lesen, ist ja, wie diese Menge in Jerusalem erfüllt wurden. Ja? Da kam ein Wind, also wie so ein Wind, ein Brausen, das Feuer, diese Feuerzungen, fremde Sprachen. Und das war diese eine Wirklichkeit, eine Ebene, die sichtbar war, die so erfahrbar war. Aber darunter, unter diesem Pfingstereignis, lief eigentlich auch noch eine andere Geschichte ab. Etwas, das mit Pfingsten nicht endet, sondern auch anfängt. Und heute Morgen möchte ich mit euch aus dem Wort Gottes ja was herausnehmen und zeigen, dass das, was Gott an Pfingsten tut, weit mehr ist als diese Sprachwunder, als diese Gabe des Sprachengebets, mehr als diese Feuerzungen, mehr als das Brausen des Windes. Was Gott an Pfingsten tut, ist, er schreibt eine alte Geschichte des Scheiterns um. Und die gute Nachricht ist tatsächlich, und wahrscheinlich musst du sie heute hören, dass Gott immer noch dabei ist, Geschichten um und neu zu schreiben. Er hat damit nicht aufgehört. Und ich glaube, es gibt hier Leute im Raum, dessen Geschichte Gott heute umschreiben will, neu schreiben will. Weil er ein Meister darin ist. Er hat sich quasi darauf spezialisiert, das Menschenleben zu verändern, okay? Dinge zu verändern, umzuschreiben, neu zu schreiben. Und deswegen schlag mit mir mal Apostelgeschichte 2 auf Vers 1. Und ich möchte mit uns einfach auf so eine Reise gehen. Ich hoffe, ihr kommt heute gut mit. Es wird ein bisschen spannend, ich weiß es selbst nicht ganz so genau. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Wir bleiben mal kurz beim ersten Vers stehen. Ja, Pfingsten, das Wort Pentekost, ja, der 50. Tag, und das war für die Juden ganz wichtig, weil Pfingsten und auch Passa war für die zusammenhängend. Also Passa war 50 Tage vorher. Und Passa war wie so diese, wo sie diese Befreiung aus Ägypten, aus der Sklaverei, diese Erlösung gefeiert haben. Und dann waren 50 Tage sind vergangen und dann kam Pfingsten, auch für die Juden damals. Und das haben sie auch gefeiert. Und es hatte so drei Bedeutungen für sie. Das war das Wochenfest. Ja, die haben so diese Wochen gezählt und bis zum Pfingsten, das war das Erntedankfest für sie. Da haben sie so den Beginn der Weizenernte gefeiert und dann sind sie nach Jerusalem gepilgert, auch jetzt wie hier in Apostelgeschichte, um diese ersten Früchte darzubringen. Dann war es auch eine Feier der Tora-Gebung, also die 10 Gebote. Wir sind ja in der 10-Geboten-Reihe so und das war auch, was sie gefeiert haben, weil an Pfingsten, da kommen wir gleich zu, haben sie die Tora bekommen, also die Gebote. Und das haben sie auch gefeiert. Und sie feiern den Bund zwischen Gott und ihrem Volk. Und was wir hier lesen, ist, dass sie hier an Pfingsten jetzt erstmal alle einmütig beisammen sind. Da war Einheit da. Sie waren zusammen an einem Ort, ein Herz. Und bevor irgendetwas geschieht, bevor der Wind kommt, das Feuer fällt, ist diese Einheit da. Und ich will sagen, es ist kein Zufall. Da, wo Menschen sich vereinen unter dem Namen Gottes, im Namen Jesu, ist das eine Landebahn für den Heiligen Geist. Deswegen treffen wir uns ja auch sonntags. Falls du dich gefragt hast, warum. Okay? Wir wollen eine Landebahn geben für den Heiligen Geist, weil wir uns im Namen Jesu versammeln und er es liebt, uns beizuwohnen. Jemand hier begeistert darüber? Okay. Das Mikro auch. Und das ist kein Zufall, ja, dieses Beisammensein, das ist eine Landebahn für den Heiligen Geist gewesen. Dann lesen wir weiter, 2. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Ich möchte hier kurz auf die Bilder kommen. Der Wind, ja, sie fühlen den Wind nicht, sie hören den Wind. Sie haben wie ein gewaltiger Wind. Okay, ich war letztes Wochenende campen auf Texel und da waren wir im Zelt und nachts war richtig der Wind da, aber ich hab ihn nicht gespürt, aber ich habe ihn gehört. Okay, so es war so, du hörst das und denkst, oh Jesus, ist jetzt schon, holst du mich jetzt oder was? So, aber du manchmal, wenn man im Zelt ist, dann hört man den Wind und für die war es auch so, es war ein Hören von diesem Wind, wie so ein Brausen und Lukas, der diese Apostelgeschichte geschrieben hat, er wusste nicht, wie er es beschreiben soll, aber er schreibt es wie so ein Brausen vom Himmel, hören Sie das? Und das Wort für Wind ist ja Pneuma und heißt auch Geist übersetzt, ja, Wind und Geist ist dasselbe Wort, im Hebräischen ist das Ruach, Wind, Atem, Geist, drei Bedeutungen, ein Wort. So der Wind, der Geist, wie so ein Wind, erfüllte die Menschen dort. Und das Feuer, Feuer war im Alten Testament das Zeichen der Gegenwart Gottes, der brennende Dornbusch, die Feuersäule, das Feuer auf dem Berg Sinai. Und wer in Jerusalem aufgewachsen war, also die Leute, die dann da waren, die wussten, diese Zeichen, die haben es verstanden, Gott ist hier. Okay, die haben diesen Wind gehört, sie haben dieses Feuerzungen wie auch immer so gesehen und sie wussten, hey, hier ist Gott am Werk. Und das verbreitete sich so durch die Stadt und Jerusalem war ja voll aufgrund des Pfingstfests, ja, habe ich ja vorhin gesagt, die sind hingepilgert. Und Schätzungen zufolge strömen zu diesem Fest bis zu 180.000 Menschen in eine Stadt, die normalerweise vielleicht 80.000 Einwohner hatte. Also die war voll. Und da lesen wir weiter, Vers 5. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Und wenn wir dann die Verse weiterlesen würden, 9 bis 11, da steht, da lesen wir so 15 Herkunftsregionen, lesen wir, von Parthien im Osten bis Rom im Westen. Und jeder von ihnen hörte etwas, was nicht möglich sein dürfte. Ja? Galiläische, ungebildete Landbewohner sprechen plötzlich die Sprachen aller Nationen. Diese Sprachwunder, diese Gabe des Sprachengebets, die dort der Geist ausgegossen hat. Und nicht ja irgendwie, sondern die verkünden die großen Taten Gottes. Und die Menge ist außer sich, ja. Und wir lesen Vers 12 zum Beispiel. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Ja Gott, was bedeutet das? Was bedeutet das, was Gott da tut? Und jetzt möchte ich mit uns mal eine Verknüpfung herstellen mit zwei Begebenheiten aus dem Alten Testament. Vielleicht ein kleines Bibelrätsel, ja. Wo im Alten Testament finden sich folgende Konstellationen? Nationen versammeln sich, es geht um Sprachen, es geht um einen Hügel, um einen Turm und Gott kommt herab. Das ist der Turmbau von Babel oder zu Babel. 1. Mose 11, Vers 1 erstmal. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache, und dieselben Worte. Eine Sprache, eine Welt, ja. Die Menschen sind eins, so. Es war noch vor Abraham. Das war so diese Urgeschichte von den Menschen, die die Bibel auch uns überliefert. Eine Sprache. Und die sprachen im Vers 4 dann, und sie sprachen wohl an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. So zwei Dinge stehen hier völlig nebeneinander. Einmal, lasst uns einen Namen machen und dann, damit wir uns nicht zerstreuen. Also auf der einen Seite diese Ambition, hey, wir wollen groß sein, wir wollen uns einen Namen machen. Und auf der anderen Seite diese Angst auch, ja, wir wollen nicht zerstreut werden. Wir möchten nicht irgendwie getrennt werden. Und das Interessante ist, dass die Babylonier haben ihre Stadt Babel anders genannt, übersetzt eigentlich Tor Gottes. Also für sie war diese Stadt so ein heiliger Knotenpunkt zwischen Himmel und Erde. Aber dieser hebräische Verfasser, der hat diesen Namen umgedreht. Er verbindet das mit einer anderen Wurzel, Balal, und macht daraus verwirren, vermischen. Das heißt, was die Babylonier als Tor zu Gott verkaufen für sich selbst, hey, wir haben hier einen Knotenpunkt zu Gott, da nennt Gott die Stätte der Verwirrung. Und ich will sagen, menschliche Erhöhung landet nie bei Gott, sondern immer in der Verwirrung. Wenn Menschen sich einen Namen machen, dann lesen wir in Vers 5, da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und hier sehen wir so eine gewisse Ironie, weil der Turm soll bis an den Himmel reichen, aber er ist so klein, dass Gott herabsteigen muss, um ihn überhaupt zu sehen. Ja? Menschliche Größe sieht von oben aus klein aus, okay? Wo wir denken, dass der Mensch erhöht sich selbst. Und lesen wir in Vers 7, wohlan, jetzt spricht Gott, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Die Menschen sagen, lasst uns einen Turm bauen, und Gott sagt hier auch, lasst uns hinabsteigen und die Sprache verwirren. Und hier ist einmal das Bild, wir in der westlichen Kultur, kannst du gerne das nächste Bild machen, oder nächste Folie, wir denken sehr oft in systematischen Sachen so, ja, Spiegelstriche, Aufsätze und Absätze und so weiter, aber die Juden haben viel mehr Bilder benutzt, deswegen Bilder helfen uns auch, das mal besser zu verstehen. Also wir haben hier einmal diesen Hügel oder den Turm, und da ist diese gleiche Sprache, okay, und sie steigen hinauf, um einen Namen für sich zu machen, und Gott steigt herab, er verwirrt die Sprachen und die werden zerstreut. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz Apostelgeschichte 2 an, was passiert dort? Kannst du gerne mal weitermachen? Oder erstmal, ja, ist das die, nee, bleib mal ruhig bei den Bildern. Apostelgeschichte 2, da lesen wir, die Menschen kommen mit verschiedenen Sprachen zusammen, aus jeder Nation unter dem Himmel. Sie versammeln sich in Jerusalem, einer Stadt auf einem Hügel. Mach mal, da gibt es so ein Bild, da waren zwei Hügel. Ja, genau, danke. Verschiedene Sprachen, ja, da kommen Menschen mit verschiedenen Sprachen zusammen. Und sie versammeln sich auch auf einem Hügel. Jerusalem war auf einem Hügel, ja. Jerusalem liegt auf einem Hügel, auf einem Berg. Und Gott kommt auch herab und er schenkt Segen, okay? Nicht diese Strafe der Verwirrung, nicht dieses Gericht, sondern Segen, und sie werden zerstreut. Und wir wissen ja, er geht hinaus, ja, an alle Enden der Welt. Also eine Parallelgeschichte, eine entgegengesetzte Richtung, was hier passiert. Pfingsten ist wie diese Umkehr von Babel. Ja, in Babel verwirrte Gott die Sprachen, weil Menschen sich gegen ihn aufgelehnt hatten. An Pfingsten spricht Gott die Menschen an. Jede Nation, jede Sprache, dieselbe Botschaft. Und an Pfingsten ist es keine Rückkehr zu einer Sprache, zu einer einzigen Sprache. Gott hebt diese Vielfalt der Sprachen nicht auf oder bringt eine neue Einheitssprache, sondern der Heilige Geist schenkt in dieser Sprachenvielfalt ein Hören und ein Verstehen. Und diese Vielfalt der Sprachen erlebt Heilung, kann man sagen. Und darin sehen wir, dass Menschen verschiedener Sprachen durch das gemeinsame Lob Gottes vereint werden. Das heißt, das Ziel ist das Lob Gottes. Sie haben die Taten Gottes verkündet mit den verschiedenen Sprachen und sie sind wieder vereint worden. Und wir bauen heute keine Türme aus Ziegeln in unseren Gärten, okay? Das machen wir heute nicht mehr. Ich hoffe, du baust keinen Turm in deinem Garten. Aber wir bauen andere Türme in unserem Leben. Wir bauen Türme für uns selbst. Wir bauen Türme, mit denen wir uns einen Namen machen. Ja, wie sehr dreht sich das Leben um mich selbst? Was tue ich alles, damit ich mir einen Namen mache, dass ich gesehen werde? Wie sehr geht es um Gottes Sache in meinem Leben? Es ist ein absolut menschliches Bedürfnis. Wir wollen gesehen werden. Wir wollen, dass jemand unseren Namen kennt, okay? Und ich kann einfach nur Timothy Keller zustimmen. Er hat mal gesagt, mach dir keine Sorgen um deinen Ruf. Mach dir keine Sorgen um deine Referenzen. Mach es dir nicht zum Hauptanliegen, dir einen großen Namen zu machen. Erhebe den Namen Jesu. Tu, was du kannst, um Gottes Namen zu verherrlichen. Wir bauen auch unsere Türme in unserem Leben immer wieder. Und wollen uns einen Namen machen. Wenn du dir deine letzten Entscheidungen im Leben mal anschaust, die kleinen oder die großen, was waren die Kriterien? Wessen Namen hast du mit diesen Entscheidungen groß gemacht? Den Namen Gottes oder deinen eigenen? Machst du Jesus bekannt oder machst du dich selbst bekannt? Und ich kenne das auch. Das ist manchmal auch ein schmaler Grat zwischen als Christ auch unterwegs zu sein, sagen, hey, ich möchte für Gott leben und ich tue Dinge, wo ich Gott aber nicht hineinlasse. Und dieser Grat ist manchmal so schmal, dass wir manchmal Dinge tun und es eigentlich total selbst auf uns selbst bezogen ist und wir kleiden aber das in christlicher Sprache und sagen, aber ich mache es ja für den Herrn. Und manchmal muss der Geist Gottes uns da wirklich überführen und sagen, hey, deine Motive sind nicht gut. Okay, bau nicht deinen Turm, mach dir nicht deinen eigenen Namen. So wie wir es in der Geschichte von diesem Turmbau sehen. Sondern lass uns einen Namen machen zu Gottes Ehre. So, am Pfingsten kommt Gott herab und sammelt Menschen, die ihn in die Mitte stellen und nicht sich selbst. Und er sendet sie als Segenshandel in alle Welt aus. Gott schreibt die Geschichte von Babel um. Und ich will sagen, wenn Gott sich für die kleinen Details in seinem Wort und die Geschichte des Volkes interessiert, dann sollte es dich ermutigen, denn er interessiert sich auch für die kleinen Details deines Lebens. Okay? Er ist daran interessiert. Vielleicht bist du hier und du sagst zu Gott, Gott, wo bist du? Wo bist du? Es scheint dir egal zu sein. Du scheinst kein Interesse an meinem Leben zu haben, aber ich sage dir, er hat Interesse an deinem Leben. Okay? Er interessiert sich für die Details in deinem Leben. Seine Abwesenheit, okay, sein Schweigen ist nicht seine Abwesenheit. Wenn du ihn gerade nicht hörst, dann ist das nicht seine Abwesenheit, sondern vielleicht will er dir was sagen, vielleicht andere Wege benutzen. Aber er interessiert sich für dein Leben und wie du es gestaltest. Gehen wir zurück zur Apostelgeschichte. Vers 37, okay. Hier an der Stelle ist es so, Petrus predigt eine Hammerbotschaft, okay, die Pfingstpredigt. Er ist erfüllt vom Heiligen Geist, er hat kein Bibelstudium gemacht, okay, er hat kein Seminar besucht. Er predigt erfüllt vom Heiligen Geist und Menschen sind so gepackt von dieser Predigt und sagt im Vers 37, was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Es drang es ihnen durchs Herz, heißt es auch in einer Schlachterübersetzung. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Ja, diese Predigt, die durchstach sie, die durchbohrte sie, hat sie hart getroffen. Das war keine sentimentale Rührung. Ah, okay, was waren nette Worte. Also die waren richtig getroffen, das war so ein Aufprall. Und etwas bricht ihnen auf und sie fragen sich, was sollen wir tun, Petrus, nach dieser Botschaft, die du uns hier gepredigt hast? Und Petrus antwortete ihnen und sagt, kehrt euch ab von euren Sünden, also tut Buße und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. So, hier lesen wir so drei Sachen. Kehrt um, also tut Buße, lasst euch taufen, empfangt die Gabe des Heiligen Geistes. Und dieses Empfangen der Gabe ist eine Verheißung, okay? Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Eine Verheißung. So Buße tun heißt ja umkehren. Es bedeutet, das Denken ändern, die Richtung wechseln, von Herzen umkehren, die Gesinnung ändern. Es ist nicht nur Reue, okay? Es ist nicht nur ein Bedauern. Du drehst dich einmal um und sagst so, hier, das war der schlechte Weg. Oh, es ist echt blöd, was ich gemacht habe. Du drehst dich um und denkst so, okay, ich bereue es. Aber wenn du da stehen bleibst bei Reue, dann drehst du dich weiter um und sagst du, okay, war doch nicht so schlimm, ich gehe weiter. Und Reue ist ein wichtiger Punkt in diesem Prozess, aber Buße, Umkehr ist wichtig. Du machst eine 180-Grad-Drehung und sagst, hey Jesus, ich tue Buße, ich kehre um und ich wechsle meine Richtung, weil das, was ich gelebt habe, nicht okay ist. Weil ich war hier irgendwie gefangen in irgendwelchen Sachen und ich wechsle die Richtung. Das ist Umkehr, eine neue Ausrichtung des Lebens. Wie oft hast du schon gebetet und hast deine Situation bedauert, aber keine Richtung geändert? Wie oft hast du gebetet, Herr, es tut mir leid, aber es hat sich nichts verändert in deinem Leben, weil du nicht die Richtung geändert hast, weil du nicht aktiv neue Schritte gegangen bist? Umkehr heißt, ich wechsle die Richtung. Und das ist, was hier als erster Punkt so steht von Petrus auf die Antwort, auf die Frage, was sollen wir machen? Petrus sagt, kehr um, geh zu Gott, okay? Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und lasst euch alle taufen, ist der zweite Punkt, im Namen von Jesus Christus. Du glaubst an Jesus, du bist Christ, aber du schiebst die Taufe vor dir her, vielleicht weil du denkst, es ist nicht so wichtig. Aber ich würde sagen, Taufe ist eine wichtige Sache. Okay? Taufe ist eine wichtige Sache. Und das sage ich jetzt nicht, um dir Druck zu machen, weil es deine Entscheidung ist, aber weil ich weiß, aus der Bibel erkenne, dass Taufe nicht nur ein nettes Symbolchen, ja, ein Symbol ist. Es ist eine symbolische Handlung, aber es ist eine Wirklichkeit, die deine Beziehung zu Jesus bestätigt. Es ist wie so ein Ehering von einem Bund, den du schließt mit Jesus, ja. So, es versiegelt so deine Beziehung, dein Bekenntnis. Deswegen will ich dir sagen, Taufe ist eine große Sache, ist eine segensreiche große Sache, weil diese Schönheit von deiner Beziehung zu Jesus sichtbar wird. Und natürlich ist Taufe ein kraftvolles Bekenntnis in deinem Leben und Taufe rettet dich nicht, die Handlung rettet dich nicht, der Glaube rettet dich, absolut, okay? Aber ich will sagen, wenn du hier bist und du denkst, Taufe ist keine große Sache, ich will sagen, lass dich von Gott mal überführen, dass der das zeigt, wie wertvoll Taufe für dich sein kann. Und wenn du heute hier bist, sagst Stefan, ich bin hier, aber ich fühle mich nicht würdig genug. Ich will sagen, keiner der Täuflinge hat sich würdig genug gefühlt. Okay, alle stehen vor Gott und sagen, Gott, das ist deine Gnade. Und ich will dir mal diesen Zahn ziehen, zu sagen, hey, ich bin noch nicht bereit. Hey, wenn du Jesus nachfolgst, bist du bereit. Okay, dann bist du bereit. Die Taufe, also wir feiern Taufe, okay, bald. Am 5.7. Du kannst dich noch anmelden. Denk drüber nach, ja. Wir lesen hier aus dem Wort. Kehrt um, lasst euch taufen. Und dann lesen wir weiter, Apostelgeschichte 2, 39, 40. Diese Zusage Gottes gilt euch allen, euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind. Danke. Allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf, rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Und jetzt komme ich zur zweiten Stelle. Seid ihr noch da? Okay, zweite Stelle aus dem Alten Testament, die Verbindung zu Pfingsten herstellt. Und zwar, lasst uns mal 2. Mose 32 aufschlagen. Ja? Rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Warum? Wir lesen hier in 2. Mose 32 folgende Geschichte. Israel war aus Ägypten herausgekommen. Es kommt nochmal eine Folie mit einem Berg. Ja, genau. Israel ist aus Ägypten herausgekommen. Also das Passa ist gelaufen, die wurden befreit. Und sie zogen durch die Wüste zum Berg Sinai. Mose stieg im Berg hinauf, 40 Tage blieb er dort oben, okay? Und für die war es genau vom Passa und zu Pfingsten, habe ich gesagt, sind 50 Tage. Und am Berg Sinai bekommen sie dann diese Gebote. Aber als Mose 40 Tage dort oben auf dem Berg Sinai war, war das Volk ungeduldig, okay? Sie haben sich gefragt, wo ist denn unser Mose, unser Anführer? Denn wir lesen in 32,1, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. So, das Volk ist ungeduldig und Aaron, der war beim Volk und er sagt so, okay, dann lass uns mal alles Gold einsammeln, ins Feuer werfen und ein goldenes Kalb machen. Und das Volk tanzte vor diesem goldenen Kalb und sie nannten es sogar ein Fest für den Herrn. Ja, sie haben das sogar verbunden und dachten, das ist ein Fest für unseren Gott, der uns befreit hat. Nein, es war ein Götzendienst, okay? Sie waren ungeduldig, sie haben sich gefragt, wann kommt denn dieser Mose? Und Johannes Calvin, da habe ich gestern schon in der Jugend gepredigt, über diesen Abschnitt, der hat gesagt, das menschliche Herz, okay, das menschliche Herz ist eine unaufhörliche Fabrik von Götzen. Klingt sehr demütigend, okay? Also unser Herz ist ständig dabei, irgendetwas anzubeten. Immer was zu suchen und immer irgendetwas groß zu machen in unserem Leben. Und manchmal ist das sogar so, dass wir vielleicht Dinge gar nicht gerade haben, dann machen wir uns das selbst und bauen wir unser eigenes Kalb und so weiter. Und wie gesagt, wir finden immer etwas zum Anbeten. Und hier kommt Mose jetzt vom Berg herab, er sieht das und er wirft diese Tafeln aus den Händen und zerbricht sie am Fuß des Berges, wo er natürlich zornig ist oder wütend ist. Und nicht nur er ist wütend und zornig, sondern Gott selbst. Wir lesen dann in 2. Mose 32, 26, 24. Deshalb forderte ich sie auf, wer Gold hat, bringe es mir. Als sie mir den Schmuck brachten, warf ich ihn ins Feuer und heraus kam dieses goldene Kalb. Mose sah, dass die Israeliten taten, was sie wollten. Aaron hatte sie dazu gebracht. Deshalb stellte Mose sich an den Eingang des Lagers und rief, alle, die auf der Seite des Herrn stehen sollen, zu mir herüberkommen. Da kamen alle Leviten zu ihm. Und Mose sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, schneidet eure Schwerter um, geht dann durchs Lager vor einem Tor zum anderen und tötet eure Brüder und eure Freunde, eure Nachbarn. Okay, erstmal durchatmen, okay. Warum ist Gott so zornig? Weil er ein gerechter Gott sein muss, okay. Er muss die Sünde bestrafen, wie er es selbst angekündigt hat. Er kann nicht mit Sünde einfach so wegschauen. Er muss Sünde strafen in diesem Bund, den er mit Israel geschlossen hat. Und die haben hier, sie sind in Sünde gefallen. Und sie haben einen Götzendienst begangen. Und so musste da Gerechtigkeit her. Und die Leviten, ja, taten, was Mose ihnen befohlen hatte. Und dann lesen wir in 28, die Leviten gehorchten Mose. An jeden Tag starben etwa 3000 Mann. Wenn wir jetzt mal rauszoomen, dann sehen wir folgendes Muster. Ja, das Passa, das Lamm wird geschlachtet, das Blut wird an den Türpfosten gestrichen. 50 Tage später, wie gesagt, am Berg Sinai, Gott kommt herab, Mose steigt hinauf, Gott gibt das Gesetz, Mose kommt herunter, das Volk hat eine Antwort gegeben, haben das goldene Kalb angebetet, 3000 Menschen sterben. Okay, und wir lesen hier so einmal Erlösung, kannst du weitermachen, Erlösung, Offenbarung und eine Antwort. Die kommen zum Berg, die werden erlöst, beim Passa, ja, aus Ägypten. Offenbarung geschieht am Berg Sinai und dann kommt ihre Antwort. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 2, Vers 41, gehen wir zurück wieder. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hat, wurden getauft und zur Gemeinde hinzugefügt. An diesem Tag etwa 3000 Menschen. 3000 Menschen wurden hinzugetan. Und wisst ihr was? Gott zeigt uns, wie die Strafe aus 2. Mose neu geschrieben und umgekehrt wird. Er zeigt uns das, was die Menschen damals verbockt haben, okay? Schreibt er hier neu. Er schreibt es hier neu. Denn wir machen mal das nächste Bild, denn wir sehen, dass was passiert am Passa, feiern wir die Kreuzigung Jesu, okay? Und Jesu war 40 Tage dann bei den Jüngern und dann zur Himmelfahrt und hey, Freunde, wartet noch, Jünger, ja, wartet noch 10 Tage bis zum Pfingstfest, wo dann kommt der versprochene Helfer. Okay? Und die warten 10 Tage, ja, die Jünger. Und dann ist das Pfingstfest und sie sind da in Jerusalem, wieder auf dem Berg und sie erleben, wie der Geist Gottes sie erfüllt, die Gabe, die Segnung Gottes kommen. Ja, der Geist, der lebendig macht, der kommt und sie werden, und 3000 Menschen werden hinzugetan. Gott schreibt Geschichten neu. Okay, ich versuche es. Gott schreibt Geschichten neu, okay? Und er schreibt diese Geschichten neu und er hat immer schon die Menschen gesehen, dass er den Segen Gottes erfährt, ja? Gott schreibt Geschichten neu, er schreibt sie um. An Pfingsten, Gott ist ein Gott, der Geschichten von Sünde und Verfehlung auf neue Weise umschreibt. Bist du nicht dankbar, dass wir einen Gott dienen, der dich genau dort annimmt, wo du gerade bist? Du musst erstmal nichts in Ordnung bringen, okay? Du musst dich nicht verbessern. Das größte Hindernis, das dich vorhin abhält, zu Christus zu kommen, ist, Gott würde jemanden wie mich nicht wollen. Vielleicht ist das dein Hindernis. Stefan, wenn du wüsstest, was ich getan habe, wenn Gott wüsste, was ich getan habe, würde er jemanden wie mich nicht wollen. Und ich würde sagen, hey, hier ist ein Raum voller Menschen mit so vielen Geschichten, die Gott verändert hat, die Gott neu geschrieben hat, die Gott umgeschrieben hat. Und wenn du wüsstest, was Gott alles tut, ja, wie viel Kraft in diesem Namen Jesu liegt und wie er Menschenleben verändern kann, neu schreiben kann, wie er dein Leben neu schreiben kann. Du wirst aus dem Staunen nicht herauskommen. Wenn wir anfangen würden, hier die Geschichten von jedem Einzelnen zu hören, der hier im Raum sitzt und Jesus erlebt hat, dann wirst du staunen. Das heißt, wenn du hier bist und du glaubst, Gott kann mich nicht retten, weil ich so schlecht bin, dann habe ich eine gute Botschaft für dich. Das stimmt nicht, okay? Gott kann deine Geschichte umschreiben. Und wie schreibt Gott meine Geschichte neu? Es ist immer dasselbe. Gott schreibt eine Geschichte neu durch die Tür der Umkehr. Du musst dich durch diese Tür der Umkehr begehen. Umkehr bedeutet, wie ich vorhin gesagt habe, immer so, ich wende mich von meiner Schuld, meiner Sünde ab und setze alles auf Gott. Ich vertraue Gott zu 100%. Ich gehe diesen Weg mit Gott, okay? Und ich mache keine Kompromisse, sondern ich bin bereit, diesen Weg mit Gott zu gehen. Und dein Hindernis ist nicht deine Vergangenheit. Dein Hindernis ist, ob du bereit bist, umzukehren. Und wenn du wirklich umkehrst, okay, und wenn es heute dein erstes Mal ist, dann wird bei deiner Bekehrung Folgendes passieren, wie wir es gelesen haben. Du wirst mit dem Heiligen Geist erfüllt. Okay? Es ist der Geist Gottes, der auf uns herabgekommen ist, der am Pfingsten auf die Menschen herabgekommen ist. Und der Geist Gottes erfüllt jeden gläubigen Menschen, der sich für Jesus entscheidet. Okay, und er versiegelt diese Entscheidung. Er versiegelt, dass diese Kindschaft, das geboren wurde, ja, er versiegelt diese Entscheidung. Und ich will sagen, der Geist Gottes, der wird nicht von dir weichen. Du wirst erfüllt mit dem Heiligen Geist. Okay, das ist, was passiert bei der Bekehrung für jeden Gläubigen. Natürlich glauben wir auch als Pfingstgemeinde an die Taufe im Heiligen Geist, dass erneut erfüllt werden, die Kraftausrüstung. Aber ich spreche jetzt davon, dass der Geist Gottes dich erfüllt, wenn du dich für Jesus entscheidest bei der Bekehrung. Und er weicht nicht von, er nimmt Wohnung in dir. Er nimmt Wohnung in dir. Das ist die Geschichte, die man nicht sofort erkennt, wenn man Pfingsten liest in Apostelgeschichte. Gott schreibt die Geschichte neu. Und die Band kann gerne nach vorne kommen und ich möchte uns jetzt in eine Zeit führen, wo wir antworten können. Er schreibt deine Geschichte neu. Wenn du heute hier bist und du hast eine Sehnsucht, sagen, hey, Stefan, ich möchte wirklich jetzt umkehren. Ich hab mein Leben nicht gelebt mit Gott. So, vielleicht bist du hier und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen. Ich würde sagen, heute ist dieser Zeitpunkt, wo vielleicht Gott an deine Herzen klopft. Und wenn du es spürst, dann geh dem nach, okay? Verhärte nicht dein Herz. Lass es weich werden für Gottes Reden, dass er dein Herz anklopft und du sagst, hey, Gott, ich habe heute von dir gehört. Ich kehre um. Ich will diesen Weg nicht gehen. Ich gehe den Weg mit dir. So, wenn das deine Situation heute ist, dann will ich dir Mut machen, dass du diese Entscheidung triffst. Und ich sage, es ist die beste Entscheidung deines Lebens. Und der Geist Gottes wird dich erfüllen. Er wird Wohnung nehmen in dir, okay? Und ich will sagen, hey, und dann geh mit Gott, geh mit Jesus und warte nicht zu lange bis zur Taufe. Okay? Sondern erlebe, was es heißt, das zu versiegeln, das symbolisch nochmal zu verdeutlichen, dass du Jesus nachfolgst. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, hey, ich bin da in meinem Leben auf so einem Irrweg und ich habe so eine Sehnsucht, dass du an diesem Punkt meines Lebens diese Geschichte neu schreibst, dass du was Neues tust in meinem Leben. Und ich will dir so Mut machen, dass du dich dafür öffnest an diesem Morgen, okay, dass Gott dein Herz berühren darf, dass er dich rausholen darf, dass er dir zeigen darf, hey, mein Kind, ja, kehr um, ich hab was für dich, ich hab mehr für dich, wie wir es gehört haben, okay, ich hab mehr für dich. So, lass uns mal unsere Augen einmal schließen, mal kurz einen Moment nehmen, einen Moment der Stille, kurz mit ein bisschen Piano, aber einen Moment kurz zur Ruhe kommen. Bist du hier und du kämpfst mit einer Sache schon lange. Du hast heute Morgen die Sehnsucht zu sagen, Gott, bitte schreib meine Geschichte in diesem Punkt um. Vielleicht bist du hier und du bist verletzt von Menschen und das trägt dich, das prägt dich und du bist irgendwie voll von diesen Emotionen und ich will dir auch Mut machen, dass du heute sagst, Gott, komm und schreib meine Geschichte um. Vielleicht bist du auch hier und du bist jung, ja, im Jungalter und du hast eine Sehnsucht danach, sagen, Gott, ich will mit dir leben. Ich war nicht mit dir unterwegs, schreib meine Geschichte um. Vielleicht bist du hier und du bist Familienpapa und du versuchst das Leben zu gestalten irgendwie und du versuchst irgendwie das Leben auf die Reihe zu kriegen, irgendwie Menschen deiner Familie auch ihm gerecht zu werden. Aber irgendwie bleibst du auf der Strecke und du fragst dich, Gott, was ist denn mit meinem Leben los? Wenn du heute hier bist und du müsstest da rauskommen, dann bitte Gott, dass dir deine Geschichte umschreibt. Wenn du heute hier bist und du sagst, Gott, mein Leben ist trocken, mein Leben ist so leer, mein Leben ist irgendwie so trostlos. Ich will sagen, dann bitte Gott, dass er deine Geschichte umschreibt. Der Heilige Geist ist hier, um dich zu erfrischen, dich zu erfüllen, um dich zu taufen mit sich selbst, dass du ganz neu mutig bist, ganz neue Lebenskraft bekommst für dich, Lebensperspektive, nach vorne schauen kannst, so Sinn bekommst für dein Leben, neue Freude, einen Frieden, der über unseren Verstand hinausgeht, eine Hoffnung, die lebendig ist. Gott ist da, um deine Geschichte umzuschreiben. Das hat er an Pfingsten gemacht und das macht er heute noch. Danke, Jesus. Danke, Herr.